Ich erzähle Ihnen heute etwas über die ärztliche Aufklärungspflicht und die wesentlichen Folgen, die mit einer mangelnden oder unzureichenden Aufklärung eines Patienten oder einer Patientin verbunden sind. Hier haben wir ganz kurz die Themen, die wir anschneiden werden, manche weniger intensiv, manche ein bisschen ausführlicher. Als erstes möchte ich Ihnen das Rechtsverhältnis erklären zwischen einem Patienten, einer Patientin und einem Arzt und einer Ärztin. Es liegt ein Vertrag zwischen einem Arzt und einer Ärztin und einem Patienten und einer Patientin vor, und zwar ist es ein Behandlungsvertrag. Dieser Behandlungsvertrag ist ein Vertrag privatrechtlicher Natur. Es liegt regelmäßig eben ein Behandlungsvertrag vor. Das Behandlungsverhältnis führt zu wechselseitigen Pflichten und Rechten. Auf der Seite des Arztes und auf der Seite der Ärztin sind das konkret folgende Pflichten. Und zwar, der Patient, die Patientin muss über den Eingriff aufgeklärt werden. Und die Behandlung muss entsprechend der Wissenschaft und Erfahrung des Arztes, der Ärztin erfolgen. Und zwar lege artis. Auf der Patientenseite gibt es auch dementsprechende Pflichten. Und zwar zum Beispiel die Pflicht zur Vorlage der E-Card, die Pflicht zur Bezahlung des Honorars zum Beispiel. Rechtlich eingeordnet wird der Behandlungsvertrag meist als freier Dienstvertrag. Es handelt sich dabei um einen Vertrag sui generis, also um einen eigenen Vertrag, weil sowohl Charakteristika eines freien Dienstvertrages als auch Charakteristika eines Werkvertrages vorliegen. Bei einem freien Dienstvertrag wird im Gegensatz zu einem Werkvertrag kein bestimmter Erfolg, kein bestimmter Behandlungserfolg geschuldet, sondern nur ein bestimmtes Bemühen. Und zwar, dass die Behandlung lege artis erfolgt, und zwar nach bestem Wissen und nach der Wissenschaft und Erfahrung des Arztes, der Ärztin. Gut, und damit eben eine Behandlung rechtmäßig ist, muss sie sachlich gerechtfertigt sein. Wann ist eine Behandlung sachlich gerechtfertigt? Wenn sie medizinisch indiziert ist und wenn die Einwilligung der konkreten Person vorliegt. Ohne Einwilligung ist die Behandlung rechtswidrig und liegt zum Beispiel ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Person vor. Patientinnen können grundsätzlich die Einwilligung ohne Angaben von Gründen widerrufen und ändern. Sofern der wirkliche Wille des Patienten oder der Patientin nicht vorliegt, muss man eruieren, was der mutmaßliche Patientenwille sein kann. Falls man den wirklichen Patientenwillen natürlich nicht eruieren kann, weil die Person nicht mehr ansprechbar ist zum Beispiel. Konkret unterscheiden muss man zwischen der Einwilligung und dem Abschluss des Behandlungsvertrages. Dies kommt da besonders dadurch zur Geltung, wenn man zwischen der Geschäftsfähigkeit und der Einwilligungsfähigkeit eines Patienten, einer Patientin unterscheidet. Erst die Einwilligung der Patientin legitimiert den Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und in die körperliche Integrität. Eine vom Arzt ohne Einwilligung, auch medizinisch korrekte Behandlung, ist somit rechtswidrig. Wie vorhin erwähnt, es gibt eben einen Unterschied zwischen dem Abschluss des Behandlungsvertrages und der Einwilligung. Dies zeigt sich eben in der Unterscheidung zwischen Geschäftsfähigkeit und der konkreten Einwilligungsfähigkeit. Ein 16-jähriges Kind ist zum Beispiel noch nicht voll geschäftsfähig und muss, um einen Behandlungsvertrag abschließen zu können. Was ist ein Behandlungsvertrag? Ein Behandlungsvertrag ist das konkrete Rechtsverhältnis zwischen einem Arzt, einer Ärztin und einem Patienten und einer Patientin. Damit ein 16-jähriges Kind diesen Behandlungsvertrag abschließen kann, braucht es die Mitwirkung der gesetzlichen Vertretung. Aber um in den konkreten Eingriff in die Behandlung einzuwilligen, kommt es nicht unbedingt auf die Mitwirkung der gesetzlichen Vertretung an, sondern darum, ob das 16-jährige Kind den konkreten Eingriff versteht. Also es geht um die konkrete Einsichts- und Urteilsfähigkeit des Kindes. Und hierfür gibt es eben eine widerlegliche Vermutung, und zwar nimmt man an, dass ab einer Altersgrenze von 14 Jahren das Kind den konkreten Eingriff verstehen kann. Aber das ist eben eine Vermutung, die widerlegbar ist. Das heißt, wenn der Arzt, die Ärztin merkt, dass das Kind den Eingriff noch nicht ganz verstanden hat, dass es die Risiken nicht versteht, dass es die verschiedenen alternativen Behandlungsmöglichkeiten nicht versteht, dann muss man versuchen, entweder dem Kind das irgendwie verständlich zu machen, oder dann ist vielleicht dennoch trotz der Vermutung die Mitwirkung der gesetzlichen Vertretung erforderlich. Die Hauptleistungspflicht des behandelnden Arztes, der behandelnden Ärztin, ist also die Erbringung der vereinbarten Behandlung. Und geschuldet ist die sachgerechte Behandlung, die Behandlung lege artis. Ein Arzt ist eine Person mit einem speziellen Fachwissen, wie zum Beispiel ein Fahrer, eine Fahrerin im Besitz eines Führerscheins. Das heißt, man geht davon aus, dass der Arzt, die Ärztin sein Fach versteht, und deshalb gibt es stärkere Sorgfaltspflichten, die ein Arzt, eine Ärztin erfüllen muss. Jeder Mensch hat eben Persönlichkeitsrechte, zum Beispiel auf Willenbildungsfreiheit und auf die körperliche Unversehrtheit. Der Patientin, dem Patienten steht es frei zu entscheiden, ob sie ob sie einen Eingriff in ihre körperliche Unversehrtheit zulassen möchte oder nicht. Und damit überhaupt eine Patientin oder ein Patient eine Entscheidung treffen kann, muss sie darüber aufgeklärt werden, worauf sie sich mit ihrer Einwilligung überhaupt einlässt. Und damit eine Einwilligung wirksam getroffen werden kann oder damit wirksam in eine Behandlung, in einen Eingriff zugestimmt werden kann, müssen Ärztinnen die Patientinnen zumindest in groben Zügen erklären und mitteilen, wie die vorgesehene Behandlung einschließlich der Zeit nach der Behandlung verläuft und welche Risiken mit der vorgesehenen Behandlung verbunden sind. Wenn es an einer informierten Zustimmung fehlt, dann ist die Behandlung rechtswidrig, und zwar, weil die Einwilligung nicht rechtmäßig zustande gekommen ist. Wenn ich nicht weiß, was passiert, kann ich auch nicht einwilligen. Diese Selbstbestimmungsaufklärung dient einerseits dem Schutz des Selbstbestimmungsrechts, aber auch dem Schutz der Ärztin, des Arztes, nachdem jeder ärztliche Eingriff einfach mit bestimmten Risiken verbunden ist. Bei der Aufklärung wird unterschieden in die Selbstbestimmungsaufklärung und in die Sicherungsaufklärung. Bei der Selbstbestimmungsaufklärung geht es vor allem um die Risikoaufklärung und bei der Sicherungsaufklärung um die therapeutische Aufklärung. Die Selbstbestimmungsaufklärung soll der Patientin das Wissen vermitteln, das für ihre Entscheidung notwendig ist, um in die Behandlung überhaupt einwilligen zu können oder diese abzulehnen. Im Rahmen der Sicherungsaufklärung werden Patientinnen Informationen über das Erfordernis ihrer Mitwirkung zum Heilungserfolg sichergestellt. Es gibt nun verschiedene Bereiche der Selbstaufklärung. Einerseits die Diagnoseaufklärung, die dient der Vermittlung des medizinischen Befunds, der Erklärung der Krankheit. Bei der Verlaufsaufklärung geht es um die Therapie- und Behandlungsaufklärung. Die therapeutischen Möglichkeiten, Alternativen, ihre Erfolgsaussichten und die Folgewirkungen sind darzulegen. Über Behandlungsalternativen, wir kommen dann später zu dieser Entscheidung, ist jedenfalls aufzuklären, wenn es eine echte Wahlmöglichkeit gibt, damit der Patient, die Patientin abwägen kann, welches Risiko sie konkret auf sich nimmt. Bei der Risikoaufklärung, das ist eigentlich der Schwerpunkt der Selbstbestimmungsaufklärung, geht es darum, den Patientinnen Informationen über die Gefahren eines konkreten Eingriffs zu vermitteln, die sich auch bei fehlerfreier Durchführung ergeben kann und eben nicht von vornherein auszuschließen ist. Wir kommen jetzt zum Umfang und Grenzen der Risikoaufklärung. Hier geht es um, eh schon wie angeschnitten, um eingriffsspezifische Risiken. Das sind Risiken, die häufig oder typischerweise mit diesem konkreten Eingriff verbunden sind. Umfang und Genauigkeitsgrad der Aufklärung hängen mit der Dringlichkeit und mit den Heilungsaussichten, aber auch mit der Schwere des Eingriffs zusammen. Je weniger dringlich ein Eingriff ist, desto intensiver hat die Aufklärung auch zu erfolgen. Die Anforderungen an die Intensität der Aufklärung steigen auch mit dem Risiko, das mit dem konkreten Eingriff eben verbunden ist und mit der Häufigkeit von Schadensfolgen. Wenn der Arzt, die Ärztin weiß, dass mit einem bestimmten Eingriff eine Reihe von Schäden verbunden sein können, die häufig auftreten, dann muss sie wohl eine viel intensivere Aufklärung vornehmen. Und Patientinnen sind auch über Risiken aufzuklären, die sich aus spezifisch in ihrer Sphäre liegenden Faktoren ergeben, wie zum Beispiel körperliche Merkmale, Vorschädigungen, Lebensumstände und so weiter. Im Allgemeinen zur Beruhigung ist aber anzumerken, dass Ärztinnen nicht über alle denkbaren Folgen der Behandlung aufklären müssen. Eine Aufklärung über Umstände, die der Patient bereits kennt, das ist nicht nochmal erforderlich, weil er ja dann schon weiß, dass er in diesen konkreten Eingriff eingewilligt hat. Der Behandler oder die Behandlerin ist aber verpflichtet, sich im Gespräch mit dem Patienten, mit der Patientin, ein Bild über deren Aufklärungsbedürfnisse zu verschaffen. Das heißt, wenn man im Laufe des Beratungsgesprächs merkt, dass der Patient, die Patientin den Eingriff einfach noch nicht konkret verstanden hat, dann darf man nicht aufhören, sondern man muss einfach so lange weitermachen, bis man wirklich das Gefühl hat, dass der Patient, die Patientin den Eingriff, die Risiken verstanden hat. Patientinnen können auf die Aufklärung auch verzichten, also auf die Selbstbestimmungsaufklärung dürfen sie verzichten, aber an einen wirksamen Verzicht sind strenge Anforderungen verknüpft. Wie ist nun die Risikoaufklärung oder die Selbstbestimmungsaufklärung durchzuführen? Das ist eine rein ärztliche Tätigkeit. Das heißt, ein Krankenpfleger, eine Krankenschwester kann diese Risikoaufklärung nicht übernehmen. Und grundsätzlich obliegt die Aufklärung dem behandelnden Arzt. Die Übertragung der Aufklärung vom behandelnden Arzt auf einen anderen fachlich kompetenten Arzt ist zulässig. Und sofern mehrere Ärzte aus verschiedenen Fachbereichen zusammenwirken, dann hat jeder von ihnen eine Aufklärung über sein eigenes Fachgebiet vorzunehmen. Wie gesagt, die Aufklärung hat auch in einem persönlichen Gespräch stattzufinden und es können auch gern schriftliche Aufklärungsbehelfe und Aufklärungsbögen vorbereitet und ergänzt werden, aber das ersetzt nicht das persönliche Gespräch mit dem Patienten und mit der Patientin. Und das Aufklärungsgespräch muss auch dokumentiert werden. Die Aufklärung ist auch an die Patientinnen anzupassen. Das heißt, wenn der Arzt, die Ärztin merkt, dass aufgrund von mangelnden Deutschkenntnissen der Patient, die Patientin den Eingriff eben nicht einschätzen kann und nicht verstehen kann, dann ist ein Dolmetscher, eine Dolmetscherin heranzuziehen. Gut, jetzt kommen wir zur Überlegungsfrist. Und zwar, wie viel Zeit muss ein Patient, eine Patientin haben, um nach dem Aufklärungsgespräch einzuwilligen? Grundsätzlich ist es so, dass zwischen Aufklärung, Einwilligung und medizinischer Maßnahme erstens ein Zusammenhang bestehen muss und ein gewisses Maß an zeitlicher Nähe zwischen Information, Einwilligung und Eingriff. Was ein gewisses Maß an zeitlicher Nähe ist, kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt vom konkreten Einzelfall ab, von der Schwere des Eingriffs, von der Patientin, vom Patienten, einfach von verschiedenen Faktoren. Es muss auf jeden Fall eine angemessene Überlegungsfrist bleiben. Gut, und ja, die Länge der Überlegungsfrist hängt eben von der Dringlichkeit und von der Schwere des Eingriffs ab. Im stationären Bereich gibt es die Grundregel, dass der Patient, die Patientin die Möglichkeit haben muss, zumindest eine Nacht darüber zu schlafen. Okay, wir haben gesagt, dass Aufklärung in Selbstbestimmungsaufklärung und Sicherungsaufteilung eingeteilt wird. Bei der Sicherungsaufklärung geht es um die Vermittlung all jener Informationen, die zur Sicherstellung des Heilungserfolgs erforderlich sind. Damit der Patient am Heilungserfolg auch mitwirken kann. Er muss wissen, wie er sich während der Heilbehandlung und wie er sich nach der Behandlung verhalten soll. Hier sind grundsätzlich dieselben Regeln wie bei der Selbstbestimmungsaufklärung anzuwenden, nur mit einem Unterschied: auf die Sicherungsaufklärung kann nicht verzichtet werden. Sofern der Arzt, die Ärztin die Sicherungsaufklärung unterlässt und eben nicht erklärt, wie sich der Patient, die Patientin am Heilungserfolg beteiligen kann, dann liegt ein Behandlungsfehler vor. Okay, bevor wir zum Strafrecht kommen, möchte ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Es geht um eine Patientin, die bereits vorbelastet war, und zwar war sie mal Krebspatientin. Nachdem sie den Krebs überstanden hatte, hatte sie jahrelang eine Augenentzündung. Ihr behandelnder Arzt hat sich dafür entschieden, die Augenentzündung mit Voltaren zu behandeln. Nach 2,5, 3 Jahren gab es keine Besserung. Dann meinte der Arzt, okay, jetzt probieren wir es mal mit Cortison. Cortison hat auch nichts gebracht. In der Zwischenzeit haben sich die Augenmuskeln verdickt und die Patientin konnte nur noch mehr Doppelbilder sehen und sah verschwommen. Sie ist immer wieder zu ihrem behandelnden Arzt gegangen, hat darüber geklagt. Sie haben mir verschiedene Sachen gegeben, meinten teilweise, dass sie sich das einbildet. Auf jeden Fall sind diese Doppelbilder nicht zurückgegangen. Ihr Auge war schon ein bisschen weiter draußen und auch viel größer als das andere. Schlussendlich haben sich dann die Ärzte irgendwann einmal für eine OP entschieden. Eine Nacht vor der OP wurde die Patientin dann gefragt, ob sie über die Risiken des Eingriffs aufgeklärt wurde. Die OP hätte 4 bis 5 Stunden dauern sollen und mehrere Fachärzte und Fachärztinnen waren involviert. Die Patientin bestätigte daraufhin und meinte, ja, sie wurde von ihrem Arzt aufgeklärt. Der Arzt forderte sie dann auf, den Eingriff kurz zusammenzufassen. Die Patientin konnte insgesamt nur 2, 3 Sätze darüber berichten. Der Arzt meinte dann, ja, Sie haben eingewilligt. Haben Sie schriftlich unterschrieben? Die Patientin bestätigte, ja, sie hat schriftlich unterschrieben. Gut. Dann fragte der Arzt sie, wann war denn das letzte Gespräch, das sie mit dem Arzt über die Folgen und über den Eingriff hatten. Die Patientin erwiderte, dass das mehrere Wochen zurücklag. Der Arzt ging. Am nächsten Tag hatte die Patientin eben die 4- bzw. 5-stündige OP. Und nach der OP erfuhr sie, dass hier 2 Implantate eingesetzt worden sind. Und sie beteuert, dass sie lediglich nur von einem Implantat wusste. Nach der OP gab es Komplikationen, das Gesicht war angeschwollen und mit Eiter belegt. Was glauben Sie, wurde die Patientin ausreichend aufgeklärt? Und warum nicht? Genau, sie hat den Eingriff zur Gänze nicht verstanden. Und wie konnte das der Arzt merken, indem die Patientin lediglich 2 Sätze über den Eingriff sagen konnte? Gut, also zum Strafrecht. Beim Strafrecht gibt es ein konkretes Fallprüfungsschema. Und zwar muss man sich zuerst fragen, ist die Behandlung medizinisch indiziert? Sofern die Behandlung nicht medizinisch indiziert ist, also nicht sachlich gerechtfertigt ist, dann liegt möglicherweise eine fahrlässige Körperverletzung vor. Sofern die Behandlung medizinisch indiziert ist, kommt man zur nächsten Frage, und zwar wurde die Behandlung lege artis durchgeführt. Sofern die Behandlung nicht lege artis durchgeführt wurde, dann kann eventuell wieder eine fahrlässige Körperverletzung vorliegen. Sofern die Behandlung lege artis, also nach Wissenschaft und Erfahrung des Arztes korrekt durchgeführt wurde, muss man sich dann eben die Frage stellen, hat der Patient die Patientin in die Behandlung eingewilligt? Sofern sie nicht eingewilligt hat, dann liegt eine eigenmächtige Heilbehandlung vor und ist nach § 110 StGB Strafgesetzbuch strafbar. Sofern aber der Patient oder die Patientin eingewilligt hat, dann ist alles gut und es liegt keine Strafbarkeit vor. Gut, und man kann nicht nur nach dem Strafrecht zur Verantwortung gezogen werden, sondern auch nach dem Zivilrecht. Hier geht es um die zivilrechtliche Haftung. Das Schadenersatzrecht regelt, unter welchen Voraussetzungen jemand von einer anderen Person einen Ausgleich, also Schadenersatz für eine Schädigung verlangen kann. Grundsätzlich ist es so, dass jede Person seinen Schaden selbst tragen muss. Und sofern eine andere Person den Schaden ersetzen soll, müssen bestimmte Gründe vorliegen, bestimmte Zurechnungsgründe. Neben dem Vorliegen eines Schadens muss der Schaden vom Arzt auch verursacht worden sein. Und jetzt die Frage, kann bei einer fehlerhaften Behandlung gehaftet werden? Ja, natürlich. Wenn sich beim Patienten ein Risiko verwirklicht, über das er hätte aufgeklärt werden müssen, aber nicht aufgeklärt wurde oder nicht ausreichend aufgeklärt wurde, dann haftet der Arzt oder die Ärztin. Warum? Weil der Patient, die Patientin nicht rechtmäßig einwilligen konnte. Also, welches Fazit kann man daraus lernen? Die Aufklärung durch den Arzt ist notwendig. Und zwar eine ausreichende Aufklärung. Gut, jetzt kommen wir schon zum letzten Part des Vortrags. Und zwar zu ein paar wichtigen Entscheidungen. Bei der ersten Entscheidung geht es um die Aufklärungspflicht des Zahnarztes über eine mögliche Goldallergie. Der OGH hat entschieden, dass es in der Zahnmedizin durchaus bekannt ist, dass hochgoldhaltige Legierungen Allergien auslösen können, wenn sie eher selten sind. Und wäre dem konkreten Kläger schon vor der Behandlung mitgeteilt worden, dass das Material Gold eine Allergie auslösen könnte, hätte er einen Allergietest durchgeführt. Der Arzt hat aber im Zuge des Beratungsgesprächs über die Folgen einer Goldallergie und über die Möglichkeit eines Allergietests nicht aufgeklärt, obwohl er es hätte müssen. Auch wenn eine derartige Allergie selten vorkommt, ist zu bedenken, dass die Verträglichkeit des Materials Voraussetzung für eine rechtmäßige Entscheidung ist. Gut, bei der zweiten Entscheidung geht es um die Verschreibung einer Antibabypille. Die Patientin wirft der Ärztin konkret eine Verletzung ihrer Aufklärungspflichten vor und über die Möglichkeit, einen Resistenztest vorzunehmen. Das Gericht hat hier jedoch festgestellt, dass die Patientin auch bei einer entsprechenden Aufklärung die Durchführung eines Tests abgelehnt hätte. Und wenn die Patientin eben diesen Test abgelehnt hätte, war der Arzt für das Thromboserisiko und für das tatsächliche Auftreten dann nicht verantwortlich. Warum? Weil die Patientin diesen Test sowieso nicht gemacht hätte und sie sowieso den Schaden hätte. Also keine Haftung des Arztes, weil er nicht kausal war. Gut, jetzt kommen wir schon zur vorletzten Entscheidung. Bei diesem Fall handelt es sich um einen Bandscheibenvorfall. Die Patientin wurde grundsätzlich konservativ behandelt, klagte dann über starke Beschwerden und wollte sofort operiert werden. Nachdem sie operiert worden ist, bringt dann die Klägerin vor, dass sie eigentlich die konservative Therapie bevorzugt hätte, wenn sie gewusst hätte, dass die konservative Therapie eine adäquate Behandlungsmöglichkeit ist, die grundsätzlich gleichwertig mit der OP ist. Und wenn sie das gewusst hätte, dann hätte sie das Für und Wider zwischen diesen beiden Optionen, zwischen diesen beiden Methoden besser verstanden und hätte sich dann für die konservative Therapie entschieden. Und der OGH hat hier entschieden, dass wenn für den konkreten Behandlungsfall mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen, die gleichwertig sind, aber unterschiedliche Risiken und Erfolgschancen mit sich tragen, dass der Patient, die Patientin über das Alternativverfahren zu informieren ist und damit der Patient eben das Für und Wider und sich für eine der beiden Behandlungsmethoden entscheiden kann. Der OGH hat aber im konkreten Einzelfall gesagt, dass die Klägerin keine echte Wahlmöglichkeit gehabt hätte, weil sofern die konservative Therapie fortgesetzt werden würde, dies mit einer starken Gewichtsabnahme verbunden wäre und deshalb der konkrete Arzt nicht über die konservative Therapie hätte aufklären müssen. Bei der letzten Entscheidung erlitt der Kläger eine Flüssigkeitsansammlung unter der zentralen Netzhaut. Er wurde behandelt und nach der Behandlung konnte er wieder zu 100% sehen. Die behandelnde Ärztin sicherte ihm damals zu, dass sämtliche Durchlöcherungen der Netzhaut verheilt sind und alles in Ordnung sah. Anlässlich des nächsten Kontrolltermins wurde mit dem Kläger nicht über die Ursache und nicht über die Art der Krankheit gesprochen. Es wurde mit ihm auch nicht besprochen, was passiert, wenn er wieder Beschwerden hat. Er wurde nicht darüber aufgeklärt, dass sofern nochmal Beschwerden auftreten, er umgehend einen Arzt, eine Ärztin aufsuchen soll. Der OGH hat hier entschieden, dass die ärztliche Aufklärungspflicht die Pflicht, dem Patienten, die Patientin über mögliche Gefahren und schädliche Folgen der Unterlassung einer Behandlung zu unterrichten hat. Damit der Patient sein Selbstbestimmungsrecht in zurechenbarer Eigenverantwortung wahrnehmen kann, muss er darüber informiert werden, was er macht, wenn nochmal Schäden auftreten und welche Folgen die Schäden nach solch einer Behandlung haben können. Die Sonderprobleme, die kurz angeschnitten worden sind, sind eben bei Kindern und bei Jugendlichen, dass zwischen der Geschäftsfähigkeit und der konkreten Einsichtsfähigkeit zu unterscheiden ist. Bei besachwalteten Personen muss man besonders genau schauen, ist diese Person überhaupt ermächtigt, im Rahmen der Sachwalterschaft über sich selbst zu entscheiden und wie weit darf die besachwaltete Person entscheiden, darf die besachwaltete Person lediglich darüber entscheiden, ob sie eine Wurstsemmel kaufen kann oder sind auch Behandlungsentscheidungen auch umfasst. Personen mit Sprachbarrieren, da muss man eben schauen, muss man einen Dolmetscher, eine Dolmetscherin heranziehen. Und beim letzten Punkt, sofern die Aufklärung lange vor einem Eingriff stattgefunden hat, ist sich die Frage zu stellen, ob nochmal eine Aufklärung stattzufinden hat. Ich bin am Ende des Vortrags. Gibt es noch Fragen?
Bei Ihren Ausführungen ist in einer Zeile gestanden, Irrtümer des Patienten gehen zu Lasten des Behandelten. Wie ist das zu verstehen? Wenn der Patient jetzt sagt, okay, es geht um eine angenommene Operation und er hat damit im Zusammenhang in den Vorerkrankungen auch eine Operation an der gleichen Stelle gehabt, kann sich aber nicht mehr erinnern, wann das war, hat es verschwiegen oder kann sich eben nicht mehr erinnern. Geht dann wirklich das Irrtum des Patienten, weil er es nicht mehr wusste, zu Lasten des Arztes? Wie ist das?
Also man muss grundsätzlich unterscheiden und es hängt immer vom konkreten Einzelfall ab. Sofern dann wirklich ein Schaden bei der Patientin vorliegt, muss man schauen, inwiefern hat die Patientin ihre Mitwirkungspflichten verletzt. Das heißt, wenn sie davor schon mal krank war und es sonst nirgendwo dokumentiert ist und sie über ihre eigene Krankheit selber nichts weiß, dann kann das dem Arzt nicht angelastet werden oder der Ärztin. Bei dem Irrtum auf der Folie, geht es darum, ist der Irrtum durch den behandelnden Arzt, durch die behandelnde Ärztin verursacht worden. Hätte der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin den Irrtum erkennen und aufklären müssen. Und wenn dann ein Irrtum bei der Patientin, beim Patienten vorliegt und wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann geht dieser Irrtum zulasten des Arztes oder der Ärztin. Aber man muss halt natürlich abwägen, welche Mitwirkungspflichten hat die konkrete Patientin, der konkrete Patient in dem Fall. Also wenn ich jetzt genau weiß, dass ich gegen ein bestimmtes Medikament allergisch reagiere, weil ich das in der Vergangenheit schon öfters erlebt habe und vielleicht deswegen auch ins Krankenhaus gegangen bin und mich der praktische Arzt zum Beispiel fragt, vertragen Sie Augmentin? Und ich sage ja und ich dann plötzlich umkippe und mir was passiert, dann ist es eher schwierig, den Arzt in Rechenschaft zu ziehen.
Ich hätte noch eine Frage und zwar in der ersten Folie haben Sie gesagt, dass es ein Vertrag ist zwischen Arzt und Patient. Mhm. Der einem Werkvertrag, haben Sie gesagt? Nein, nicht Werkvertrag, sondern was für ein Vertrag ist das nochmal?
Also die herrschende Meinung geht davon aus, dass es ein freier Dienstvertrag ist, wobei auch Elemente eines Werkvertrags mitspielen. Bei einem Werkvertrag ist es aber so, dass der Unternehmer einen bestimmten Erfolg schuldet. Das ist bei dem Behandlungsvertrag nicht der Fall. Also der Arzt schuldet nicht, dass der Patient danach, nach der Behandlung, keine Schmerzen mehr hat, sondern das Einzige, was der Arzt schuldet, ist eine fachgerechte Behandlung.
Meine Frage geht noch darüber hinaus, und zwar, wenn ich einen Patienten aufkläre, zum Beispiel für eine Operation, und ich habe dann einen OP gebucht und dergleichen, und der tritt dann zurück und sagt, er möchte die OP dann doch nicht machen.
Ja. Was passiert dann?
Nein, nicht nur was passiert, dann darf ich dem Patienten meine Zeit in Rechnung stellen.
Also grundsätzlich ist es so, da würden dann die Bestimmungen des Werkvertrags zur Anwendung kommen. Also davor muss der Patient, die Patientin erstmal wissen, dass wenn sie dann eben sagt, sie möchte die Behandlung doch nicht haben, dass dann, also ich glaube, das machen, letztens war ich bei meinem Zahnarzt, da hat er mir unterschreiben, da musste ich unterschreiben, dass falls ich zu dem Termin nicht komme, ich den Ausfall des Werklohns, des Lohns dennoch bezahlen muss. Also das ist auf jeden Fall zulässig. Das heißt, wenn der Patient dann auf einmal sagt, ohne dass neue Gründe hervorgekommen sind, ich möchte die Behandlung doch nicht machen, dann darf der Arzt, die Ärztin, das Honorar, das er dadurch, dass er die Behandlung nicht gemacht hat, darf er in Rechnung stellen. Aber er muss sich aber auch das anrechnen lassen, was er dann trotz der Absage eingenommen hat. Das heißt, wenn dann kurzfristig ein anderer Termin wahrgenommen wird und dann der Arzt doch nicht diesen Ausfall hatte, weil er doch den kurzfristigen Termin wahrnehmen konnte, dann muss er sich das anrechnen. Er sich das anrechnen lassen.
Also ich darf eine Stornogebühr einbitten oder ein.
Genau.
Ja, aber wenn ich einen anderen Patienten stattdessen mache, dann ist es wieder hin. Dann
genau.
Nur zu einem gewissen
Aufrechnen.
Teil.
Okay. Genau, aber von jedem Vertrag kann man zurücktreten, wenn bestimmte Gründe vorliegen. Also es gibt immer Rücktrittsgründe, und wenn zum Beispiel ein Rücktrittsgrund vorliegt, dann kann er schon zurücktreten. Ein Vertrag kann auch aufgelöst werden. Man muss sich dann zum Beispiel anschauen, ein Behandlungsvertrag ist, wie gesagt, kein Zielschuldverhältnis, sondern ein Dauerschuldverhältnis, und jedes Dauerschuldverhältnis kann gekündigt werden, weil nur wenn ich einmal unterschrieben habe, kann ich nicht für immer und ewig verpflichtet sein. Auch der Arzt, die Ärztin kann ja zurücktreten, den Vertrag auflösen. Also man ist dann nicht, man muss nicht die Behandlung durchführen, wenn jetzt keine Gefahr vorliegt.
Die Aufklärung für eine Operation zum Beispiel, darf der Operateur die Aufklärung delegieren?
Delegieren an wen?
An einen, der die Operation theoretisch auch machen könnte, aber das nicht tut, weil das...
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die Aufklärung durch den behandelnden Arzt vorgenommen werden sollte, aber... Wenn das nicht möglich ist, dann kann die Aufklärungspflicht auch übertragen werden an einen anderen Arzt, der dasselbe Fachwissen hat.
Vielen Dank für den Vortrag. Ich hatte meine Frage bezüglich der Aufklärung über sämtliche Alternativen, die irgendwie als gleichwertig anzusehen wären. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, entscheidet dann eine sachverständige Person in einem Gerichtsverfahren dann im Nachhinein. Jetzt stehe ich aber im Vorhinein vom Patienten oder vor der Patientin. Wie kann ich entscheiden, über welche Alternative mich aufklären muss? Muss ich einem Menschen sagen, er kann auch Globuli nehmen? Wo hört es quasi auf? Kann ich mir sagen, in den Guidelines sind diese 5 Verfahren drinnen und deswegen passt das, reicht es, wenn ich über das aufkläre? Oder wie kann ich meiner Sorgfaltspflicht da sinnvoll nachkommen?
Also wenn es alternative Behandlungsmöglichkeiten gibt, die zum selben Erfolg führen, aber die unterschiedliche Risiken mit sich bringen, dann muss darüber aufgeklärt werden, damit die Patientin entscheiden kann, welche Behandlungsmöglichkeit nehme ich. Ich glaube, unten gibt es was zum Trinken. Sie sind herzlich eingeladen.